Am 7. Oktober hielt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung einen Vortrag zum Thema Mitte und Maß, der Kampf um die richtige Ordnung. Herfried Münkler hat eine Professur an der Humboldt-Universität Berlin inne und beschäftigt sich sonst mit Fragestellungen der internationalen Konfliktforschung. In einem Gespräch unterhielt ich mich mit ihm über das Konzept der asymmetrischen Kriege, den NATO-Einsatz in Afghanistan und die EU-Politik gegenüber Libyen, Syrien und vor der Küste Somalias. Herr Münkler, Sie haben in Ihrem Buch Die neuen Kriege den Begriff der asymmetrischen Kriegsführung verwendet, was ja heute nahezu fast alle Auseinandersetzungen weltweit umfasst. Können Sie den Begriff kurz erläutern?
Ja, gerne. Also sozusagen Asymmetrie ist mehr als nicht symmetrisch. Nicht symmetrisch sind viele Auseinandersetzungen, aber es hat in der Konfrontationsgeschichte Europas einen Prozess der Symmetrierung gegeben, und das heißt, die Akteure haben sich einander spiegelbildlich angeglichen hinsichtlich der Bewaffnung, der Aushebung der Truppen, also Rekrutierung und so weiter. Und das bedeutete im Ergebnis, dass sie sich gegenseitig als Gleiche anerkennen konnten, mit der Folge der Durchsetzung entweder von ethischen oder rechtlichen Regeln. Das muss man, glaube ich, vorweg sagen, um eine Vorstellung davon zu haben, wie Asymmetrierung wirkt, nämlich genau in der Negation dessen. Wenn sich Gegner nicht als Gleiche anerkennen, weil sie auch nicht gleich sind, nicht? Also gehen wir mal von Partisanenverbänden aus, die technologisch nicht besonders fortgeschritten sind, aber ein erhöhtes politisches Engagement, einen erhöhten Kampfwillen haben und dadurch technologische Unterlegenheit wettmachen, oder wenn man das im Hinblick gar auf terroristische Akteure beschreibt, was eine andere Variante asymmetrischer Konfliktführung, Konfliktaustragung bis hin zu Kriegführung ist, da wird dann doch deutlich, dass durch Asymmetrierung sehr ungleiche Akteure aufeinander prallen, also sozusagen auf der einen Seite amerikanische Streitkräfte, die sozusagen aus der Unsichtbarkeit heraus, aus großer Höhe, mit Marschflugkörpern, mit Kampfdrohnen und Hellfire-Raketen gewissermaßen punktgenau ihre Gegner exekutieren, anders wird man das ja kaum nennen können, und auf der anderen Seite die erhöhte Opferbereitschaft der Gegenakteure, die auf diese Weise tatsächlich kriegführungsfähig sind. Und dann kommt, glaube ich, noch zentral hinzu, Asymmetrie heißt auch unterschiedliche Verfügung über Zeit. Wir sehen das im Augenblick in Afghanistan, nicht? Die Bundesrepublik ist der Überzeugung, dass nach 10 Jahren Einsatz deutscher Soldaten es genug sei, ist es vermutlich auch. Aber die Gegenseite hat Zeit, unendlich viel Zeit, und kann im Prinzip darauf setzen, dass, wenn die Interventionsmächte weg sind, dann sie das Sagen hat.
Sie haben auch geschrieben, dass diese Kriege heute so lange weitergeführt werden, also zum einen länger als diese staatsbildenden Kriege so in Europa damals, weil irgendwann einfach die Ressourcen erschöpft waren. Heute durch die Globalisierung ist es eigentlich möglich, diese Kriege unbegrenzt zu führen. Und dass von den, ich sage jetzt mal, Industrienationen, westlichen Staaten, die Kriege so lange geführt werden, wie es sich praktisch lohnt, bis die Kosten des Einsatzes die Kosten, die man ansonsten hätte, übersteigen. Ist dieser Punkt jetzt in Afghanistan gekommen? Kann man das so einordnen, diesen Truppenabzug?
Nein, im Falle Afghanistan würde ich sagen, es ist einfach eher eine Erschöpfung und sicherlich auch die Wahrnehmung, dass die deutsche Bevölkerung, nachdem in den letzten Jahren die Anzahl der verwundeten und getöteten deutschen Soldaten doch sehr in die Höhe geschossen ist, nachhaltig danach gefragt hat, wann Schluss sei. Und der andere Gesichtspunkt ist auch die explodierenden Kosten, nicht? Also ich weiß nicht, was ein Bundeswehrsoldat im Einsatz kostet, aber ein amerikanischer Soldat kostet pro Jahr $1 Million im Einsatz. Und wenn man das aufaddiert, kommen da schon erhebliche Zahlen zusammen. Und gleichzeitig kann man beobachten, dass die Fortschritte, von denen man am Anfang dieses Einsatzes geglaubt hat, dass man sie erreichen könne, einerseits Bekämpfung terroristischer Akteure, aber andererseits auch so etwas wie Nation Building, Demokratisierung, Gleichstellung von Frauen, viele Möglichkeiten für junge afghanische Frauen, sozusagen aus ihrer klassischen Rolle herauszukommen, dass alle diese Projekte nicht sehr weit gekommen sind, vielleicht mit Ausnahme der Terroristenbekämpfung. Das ist vermutlich eher erfolgreich, aber das Humanitäre obendrauf, das hat sich als nicht furchtbar erfolgreich erwiesen. Da muss man wohl eher sagen, das ist gescheitert. Und dann ist es auch vernünftig zu sagen, dann muss man damit Schluss machen.
Wie ist denn in diesem Zusammenhang das Engagement der NATO in Libyen einzuordnen?
Ja, das war natürlich sehr viel klüger im Falle Libyens, weil man hier mit begrenzten Kräften aus der Luft, sozusagen mit null Verlusten, eine der beiden konfligierenden Parteien in einem Bürgerkrieg, die sich gegen einen Diktator, Tyrannen, wie auch immer man Gaddafi nennen will, erhoben hat, unterstützt hat und ihr, das kann man glaube ich inzwischen sagen, zum Sieg verholfen hat. Das heißt, man ist nicht ins Land hineingegangen. Das Problem Afghanistan ist ja, dass wir dort drin sind und dass wir dadurch unsere Vulnerabilität, also wir der Westen, unsere Vulnerabilität, unsere Angreifbarkeit dramatisch erhöht haben und natürlich auch das Problem haben, dass die lange Anwesenheit westlicher Truppen in einem im Prinzip muslimischen Land die Sympathie für den Westen in der Regel nicht erhöht. Das ist in Libyen ein bisschen anders gelaufen. Man kann, glaube ich, wenn man genauer hinschaut, hier so etwas wie einen Lernprozess der NATO beobachten, der natürlich auch seine bitteren Seiten hat, denn zu Libyen gehört dann natürlich auch, dass wir im Falle Syrien, hat natürlich auch etwas mit dem veränderten Abstimmungsverhalten der Chinesen und Russen im Weltsicherheitsrat zu tun, ändert aber nichts dran, die Hände in die Hosentasche gesteckt haben und die Menschen ihrem Schicksal überlassen haben. Dafür mag es gute Gründe geben, weil Syrien nicht so zu handhaben ist wie Libyen, aber unter humanitären Gesichtspunkten und unter dem Anspruch universaler Normen, die also überall in gleicher Weise gelten, ist das natürlich ein Problem.
Mit dem NATO-Einsatz wurde ja so gesehen schon in die Souveränität des libyschen Staates eingegriffen, was aber über diverse UN-Resolutionen schon abgedeckt ist. Aber wie verhält sich das mit Syrien? Da hält man sich ja dann eher doch zurück. Liegt das daran, dass dann ja andere Staaten wie der Iran noch dahinter stehen? Oder wie kann man das erklären?
Ja, der Iran, vielleicht spielt er eine Rolle. Andererseits wäre es natürlich auch verlockend gewesen, dem Iran eins auf die Nase zu geben, nicht? Und ihn in seinen Regionalmacht-Ansprüchen etwas zu deckeln, indem man ihm einen Verbündeten wegnimmt. Aber das Problem ist eher, dass man Syrien nicht aus der Luft das Problem bearbeiten kann, sondern dass man dann Bodentruppen gebraucht hätte. Das wäre ein ganz anderer Einsatz gewesen, sehr viel härter, vermutlich ein richtiger Krieg. Und auch das Problem, dass man dann in Syrien einen Bürgerkrieg in Gang gesetzt hätte, der vermutlich dem im Irak geähnelt hätte. Und da hat man sich ja schon überhoben und das möchte man kein zweites Mal machen. Dass sie die Frage der Souveränität angesprochen hat, seit einem knappen Jahrzehnt gilt innerhalb der Weltgemeinschaft gleichsam konterkarierend zu der klassischen Souveränitätsvorstellung auch so etwas wie eine Schutzverantwortung, Responsibility to protect, die Regierungen haben. Und wenn Regierungen so massiv dagegen verstoßen, wie das Regime Bashar al-Assad, dann gibt es im Prinzip schon so etwas wie eine Verantwortung der Weltgemeinschaft, da einzugreifen. Aber die Weltgemeinschaft ist eben nicht so ohne weiteres die Weltgemeinschaft, sondern da gibt es halt die 5 privilegierten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats mit Vetorecht. Und wenn man an einer so schwierigen Stelle keine UN-Resolution hat, dann sollte man auch gar nicht weiter darüber nachdenken, ob man hier intervenieren kann. Alle anderen Probleme, die ich angesprochen habe, sind dann von nachgeordneter Bedeutung.
Eine Frage vielleicht noch. Sie haben eben gesagt, dass ein Einsatz in Syrien eine eher destabilisierende Wirkung haben würde, also nicht nur für das Land, sondern sicher auch, wenn es einen Bürgerkrieg geben würde, sicher auch für die gesamte Region. Ein Staat, wo es instabile Verhältnisse gibt, das ist Somalia. Man spricht halt auch von einem sogenannten gescheiterten Staat. Und nun beschränkt sich die Weltgemeinschaft, sage ich mal, eher auf so einen Flotteneinsatz vor der Küste, um wenigstens der Piraterie Einhalt zu gebieten. Aber das löst ja das ganze Problem vor Ort eigentlich nicht. Und dieser Flotteneinsatz wird das Problem halt auch der Piraterie nicht langfristig lösen können. Was wäre denn ein Ansatzpunkt, um dort wirklich dauerhaft Frieden und sichere Verhältnisse zu schaffen?
Das ist ungeheuer schwer zu sagen, nicht? Also nochmal das Problem, Syrien zunächst aufzunehmen, wenn man davon ausgehen muss, dass eine Intervention den Konflikt verschärft und nicht beendet, dann ist es ein starkes Argument gegen die Intervention. So, glaube ich, wollte ich das verstanden wissen. Somalia und Mogadischu ist ja bei uns schon einmal aufgetaucht, Anfang der 90er Jahre. Da waren nicht nur Amerikaner da, die vergeblich versucht haben, den Warlord General Aidid festzunehmen, sondern war auch etwas Bundeswehr da. War, glaube ich, der erste Einsatz dieser Art. Das heißt, man hat dort die Erfahrung gemacht, dass in diesem Gebiet mit sehr starker ethnischer Zerklüftung einer präsenten islamistischen gewaltbereiten Gruppierung, dass man da am Boden wenig hinbekommen kann. Und deswegen hat man sich zurückgezogen, sozusagen das Land sich selbst überlassen. Und fragen Sie, wie können wir gewissermaßen mit den Folgen dieses sich selbst Überlassens umgehen? Ja, vermutlich so, wie wir es zurzeit tun. Das heißt, dass wir symptomatologisch an der Küste versuchen, die Seefahrt einigermaßen zu schützen. Das wird immer nur in Grenzen gelingen. Das Problem der Piraterie wird bleiben, sicherlich. Aber zu mehr sehe ich im Augenblick erstens den Willen im Westen nicht und zweitens auch die Kräfte. Und dann kommt vielleicht drittens doch noch hinzu, wir haben keine nachhaltigen Interessen in diesem Raum. Und der Versuch, bestimmte Gruppierungen sozusagen als die Vertreter unserer Interessen zu installieren, mit Äthiopien ist das ja, oder mit äthiopischer Hilfe ist das ja in Somalia versucht worden, sind auch nicht besonders erfolgreich gewesen. Also wird die Sache sein, ein paar Kriegsschiffe vor der somalischen Küste und im Indischen Ozean und relativ viele Flüchtlingscamps in Kenia. Ich glaube, daran wird sich in den nächsten 5 Jahren nichts ändern. Es wird eher noch schlimmer werden.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und dass Sie noch die Zeit gefunden haben.